Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 27. August 2025. Kann man in Deutschland noch eine private Veranstaltung machen, ohne von Journalisten aus politischen Gründen bespitzelt zu werden? Das ist die Frage, die man sich heute wieder stellen muss. Ich dachte, diese Zeiten seien in Deutschland unwiderruflich vorbei, aber immer wieder hören und immer wieder lesen wir von Anlässen, eben von Veranstaltungen, an denen der mit dem oder die mit den anderen gesichtet wurde, und dann geht's los, dann wird verleumdet, dann wird Kontaktschuld hergestellt, all diese Dinge, Deutschland sozusagen im Banne einer Bespitzelungsmanie, eines Überwachungsfimmels und letztlich ja im Griff eines entfesselten Gutmenschentums. Das ist ja das Böse an der ganzen Sache, dass dahinter ein überschießendes Gutes steckt, eine Verabsolutierung von Ansprüchen. Wir sind die Guten, deshalb sind wir befugt, überall reinzuschnüffeln und unseren Senf dazuzugeben. Und das ist der Grund, warum immer mehr Deutsche aus Deutschland auswandern, die, die es sich leisten können, warum immer mehr Deutsche, ich glaube, man muss das so sagen, zumindest meine Erfahrung ist das, wenn ich mit Deutschen spreche, die sagen mir, ich möchte in die Schweiz auswandern. Und dann kann ich nur erwidern, ja, wir können auch nicht alle Deutschen aufnehmen und so schlimm kann sie auch nicht sein. Die Deutschen haben einen Hang zur Übertreibung, zur Überdramatisierung. Das ist auch eine Stärke, die Selbstkritik. Aber es ist schon sehr, sehr angespannt und die Medien, die ja eigentlich die Frischluft ins System fächeln sollten, die sind die Türsteher, das sind die Mauerbauer, das sind die Brandmauerspringer, die Brandmauerarchitekten und die Brandmauermaurer, die da immer extremer und versessener auf dieser politischen Korrektheit, auf diesem neuen Scheiterhaufen herumreiten, beziehungsweise diesen neuen Scheiterhaufen auftürmen. Das ist eine fürchterliche geistige Seuche, könnte man sagen. Und gerade auch deshalb, ich habe es in der Schweizer Ausgabe gesagt, lese ich dieses Buch von Theodor W. Adorno, dem berühmten Philosophen, keine leichte Kost, Probleme der Moralphilosophie. Ja, das ist jetzt nicht eine gute Nachtlektüre, das ist kein James-Bond-Roman, aber es ist eben hochinteressant, weil Theodor W. Adorno, ein Soziologe, ein Philosoph, der im weitesten Sinn der Linken zugerechnet wird, obwohl er ein Antimarxist war, sehr kritisch gegenüber der Sowjetunion und ein Stichwortgeber, könnte man sagen, schon auch der studentischen Linken. Doch im Zuge dieser 68er-Rasereien ist er dann selber noch an die Kasse gekommen. Aber Theodor W. Adorno schreibt in diesen Vorlesungen Probleme der Moralphilosophie, dass die wichtigste Aufgabe der Moralphilosophie eben darin besteht, vor dem Moralismus zu warnen, vor dem Tugendterror, vor dieser rabiaten, militanten Rechthaberei, die keine anderen Ansprüche mehr gelten lassen will. Und wissen Sie, dass Gegenteil des Bösen ist nicht das Gute, denn aus dem überschießenden Guten kann eben auch das Böse kommen. Das Gegenteil des Bösen ist der Kompromiss, das, was wir in der Schweiz haben, leben und leben lassen. Ja, es gibt andere Meinungen, viele passen mir nicht, aber die automatische Kriminalisierung der anderen Meinung, so wie das jetzt die deutschen Medien also wirklich als Volkssport betreiben, als Sport auch der Volks- und der Selbstverblödung, diese Form eben der Verabsolutierung des Guten, des angeblich Guten, Das ist gefährlich, weil man damit eine Stimmung der Alternativlosigkeit schafft, weil man dadurch eben eine Atmosphäre heraufbeschwört, in der es dann heißt, ja, es gibt eigentlich nur noch eine Partei oder eine Gruppe von Parteien, die man wählen kann. Alle, die eine andere Partei wählen wollen, die sind schon außerhalb der Zivilisation, die gehören nicht mehr zur Demokratie. So arbeiten die Medien an dem, was ich die alternativlose Demokratie nennen würde. Und eine alternativlose Demokratie ist keine Demokratie mehr. Eine Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Sie brauchen immer eine Auswahl. Und das Wichtigste, das moralisch wichtigste Gebot von heute mit Theodor W. Adorno ist es, vor den Moralisten, vor den Gutmenschen zu warnen. Und die Gutmenschen sind eben keine guten Menschen, weil gute Menschen tun etwas Gutes, auch wenn sie selber Nachteile in Kauf nehmen müssen. Aber die Gutmenschen, die wollen eben keine Nachteile in Kauf nehmen, die wollen nur gut scheinen, sie wollen dominieren, sie wollen herrschen, sie wollen befehlen, sie wollen ihre Ansprüche durchsetzen und lassen keine anderen gelten. Sie sind kompromissunfähig und sie sind auch diskussionsunfähig. Es hat gar keinen Sinn, mit diesen Frömmlern des angeblich Guten zu sprechen. Sie reden von Gott und meinen sich selbst, jetzt theologisch formuliert. Das ist eine gefährliche Menschengruppe, die meines Erachtens viel zu viel Luftraum bekommt da in der deutschen Öffentlichkeit. Ist ja schon gut. Ich meine, dass es die gibt, das ist eine menschliche Konstante, die hat es immer gegeben. Übrigens auch in anderen Zeiten, schon zu biblischen Zeiten hat es die Pharisäer gegeben oder in der frühen Neuzeit die Frömmler, die dann von den Reformatoren in Schach gehalten wurden. Das ist nichts Neues, aber immer wieder die Herausforderung, eben die Alleinansprüche oder die Exklusivitätsmonopole dieser Gutmenschen zu hinterfragen. Und in Deutschland haben sie zu viel von dem, zu viel Gutmenschen-Einfalt und zu wenig demokratische Vielfalt. Darum wollen auch so viele in die Schweiz kommen. Schauen wir in die Nachrichten. Dem Staat beim Scheitern zusehen, die AfD am Geranienweg in Kaiserslautern. Es ist schon erschütternd, wenn man jetzt in den Zeitungen Bilder sieht aus deutschen Städten. Es gibt da ja auch Filme. Und das sieht zum Teil aus wie in Lagos, wobei ich möchte da Lagos nicht zu nahe treten, aber es ist schon ein Jammer, wie heruntergewirtschaftet da einige Stadtquartiere sind. Das sind also Schockbilder, die erinnern mich an die 80er Jahre, als wir im Spiegel damals gesehen haben, zu unserem größten Erschrecken, diese abgestorbenen Wälder im Zusammenhang mit der Kohlenstaub oder mit den Schwefelemissionen, da vor allem aus dem Ostblock im Erzgebirge. Das waren ja dann diese schrecklichen Aufnahmen des Waldsterbens. Das hat uns also aufgewühlt. Und heute hat eine ähnliche emotionale Wirkung, diese Bilderserie oder diese Bilder haben eine ähnliche Wirkung jetzt aus den deutschen Städten. Das sieht schon sehr, sehr trostlos aus. Natürlich eine Folge, ja, der staatlichen Verlotterung, auch einer Migrationspolitik. Wir schaffen das, haben es aber nicht im Griff. Und in diesen, ja, vernachlässigten, verwahrlosten Gegenden, wo die Politik so offensichtlich versagt hat, sehnt man sich nach einer Alternative. Und ich kann als Schweizer hier nur sagen, man muss das ernst nehmen. Und der Denunziantenfuror der Medien, die jeden angreifen, die jeden an den Pranger stellen, der irgendwie mögliche denkbare Affinitäten zur AfD oder deren Politikern haben könnte, das ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn die Medien in dieser Art und Weise auftreten. Das ist auch nicht die Rolle der Medien, hier sozusagen als Weltschiedsrichter, als Moralpäpste sich zu inszenieren, eben als Gutmenschen, die sich selber einfach über andere stellen wollen, die den Leser, die den Wähler, die Demokratie nicht ernst nehmen. Und diese Bilder, das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit. Da muss man sich nicht fragen, ja, warum wählen eigentlich die, die dort leben müssen? Warum wählen die eigentlich nicht mehr die Parteien, die seit 20, 40, 50 Jahren den Ton angeben in der Bundesrepublik? Ja, weil die offensichtlich versagt haben, wenn man diese Bilder so anschaut. so einfach ist das. Das ist gar keine Raketenwissenschaft. Dann eine interessante, eine letztlich gute Entwicklung, dass man in Deutschland darüber diskutiert, den Wehrdienst wieder einzuführen, dass man sich Sorgen macht über den Bestand der Bundeswehr. Das ist vielleicht die einzig positive Nebenwirkung dieses Kriegswahnsinns im Zusammenhang mit der Ukraine und mit diesem Selenskyj-Kult. Ich habe es ja gestern gesagt, für mich ist Selenskyj auch ein übler Bursche. Er ist nicht der einzige Halunke hier im Umzug, aber er ist für mich ein übler Bursche. Er war mir von Anfang an unsympathisch. Dieses Gebieterische, dieses Herrische, dieses Unbedingte und die ganze Selbstverständlichkeit, mit der er da für sich in Anspruch nimmt, dass man ihm Geld schickt, dass man ihm Waffen schickt, dass man seine Meinungen, seine Positionen übernimmt, seine ganzen Verteufelungsorgien, seine Verteufelungsrhetorik, die man gefälligst zu übernehmen habe. Das ist alles hochgradig irritierend, aber wir müssen hier mildernd anfügen, Selenskyj ist teilweise entschuldigt, weil er ist Ukrainer, er ist in dieser, sagen wir es deutsch und deutlich, in dieser verschissenen Lage, in der sich dieses Land befindet, allerdings nicht ohne eigenes Verschulden. Auch die Ukrainer haben Fehler gemacht. Die großen Fehler haben hier aber die Europäer gemacht, die EU-Politiker, auch die Schweizer zum Teil, die Amerikaner, Joe Biden, indem sie eben diesen Selenskyj aufgepumpt haben, aufgepusht haben, hochgejubelt haben, sozusagen das Doping der Hochjubelung ist ihm da wie eine Droge in die Venen gejagt worden mit den entsprechenden Effekten. Und jetzt kommen sie einfach von diesem Trip nicht mehr herunter und man hat den Eindruck, dass in der EU auch dort die Staatschefs immer tiefer sich noch in diesen Krieg hineinreiten wollen, in diesen, ich sage es hier, überflüssigsten aller Kriege. Schauen wir, was die Amerikaner machen. Donald Trump seilt sich ab. Ich bin ja mit großer, sagen wir mal, voraussetzungsloser Begeisterungsfähigkeit an diese diplomatischen Neuerungen herangetreten. Und ich finde es positiv, dass die Amerikaner hier wieder eine aktive, auch schlichtende diplomatische Rolle übernehmen. Aber man hat dann sehr schnell sehen können, dass die Amerikaner es eben schlau machen, dass sie sich abseilen aus einem Krieg, den sie selber provoziert oder mitprovoziert haben. Nein, sie haben ihn provoziert durch ihre unweise, durch ihre unkluge, durch ihre aggressive Politik der NATO-Osterweiterung, alle Bedenken, alle diplomatischen Vorstöße aus Moskau schnöde und arrogant wegwischend. Eine neokonservative Politik der imperialen Ostausdehnung, die Republik als Imperium. Das könnte man einmal kritisch hier darlegen und ausführen. Und die Amerikaner haben einen ganz wesentlichen Anteil, dass da die geopolitische Rivalität zwischen Russland, dem Verlierer des Kalten Kriegs, und den Amerikanern explodiert ist in diesen tragischen Ukraine-Krieg. Und jetzt, was machen die Amerikaner? Als sie gemerkt haben, erstens, sie können und sie wollen diesen Krieg nicht gewinnen, das bringt es gar nicht, das versteht der Wähler nicht, Milliarden zu verlochen in ein Land, von dem man gar nicht weiß, wo es ist und warum man da überhaupt Geld hinschickt, während man die eigenen Grenzen im Süden nicht sichern kann, sichert man die Grenzen der Ukraine, ist doch eine völlig verrückte Politik, Trump hat das erkannt, also seilt er sich ab. Er nimmt sich auch aus der Schusslinie, denn in dieser ganzen kriegerischen Zuspitzung sind jetzt die Amerikaner dabei, mit den Russen wieder Frieden zu schließen, während die EU-Staaten sich immer tiefer in diesen Krieg hineinreiten. Und ich habe es hier schon öfters gesagt, ich meine, die Deutschen hätten doch eine ganz wichtige Ausgleichs- und Friedensfunktion. Kanzler Merz könnte sich hier als Staatsmann des Friedens profilieren, aber nein, und das ist jetzt auch wieder das Tragische, die Deutschen haben natürlich unglaublich den Drang, vor allem die Politiker, auf der guten Seite zu stehen, gut zu sein, gut zu scheinen. Jetzt aber machen wir es richtig. Und dieser verzweifelte Drang, es gut zu machen, führt eben dazu, dass man es schlecht macht. Dieses Gutmenschentum hat ja schon Kanzlerin Merkel in den Abgrund hineingeführt. Vor 10 Jahren hat sie gesagt, wir schaffen das. Natürlich auch, um hier den Samariter zu markieren. Die Politiker machen den Samariter, aber bezahlen dürfen es dann andere, ausbaden dürfen es dann die anderen. Und wenn es eine politische Gegenreaktion gibt. Wenn die Leute unzufrieden sind in Deutschland, dann müssen sie sich von oben auch noch vorführen lassen. Dann wird man auch noch kritisiert und als Nazi beschimpft. Also Deutschland, das sieht man hier, ist tatsächlich, ich habe das hier auch schon gesagt, ist eine noch junge Demokratie. Deshalb darf man da auch nicht zu hart urteilen. Man muss da die Demokratie erst noch üben, denn so kann man nicht umgehen mit den Bürgern in der Demokratie. Manchmal habe ich den Eindruck, die Bundesrepublik ist eine Demokratie, die gegen das Volk errichtet wurde, von den Parteien, eine von oben nach unten Demokratie, eine Demokratie, die gar keine Volksherrschaft ist, sondern eine Parteienherrschaft, die den gefährlichen Bevölkerungsgegner da irgendwo in Schach halten wollen. Wehe, wenn sie losgelassen. Ich meine, das ist ein großes Thema. Da haben wir uns als Schweizer auch nicht einzumischen, wenn die Deutschen das so wollen, dass man vor den Richter kommt, weil man einen Minister als Schwachkopf bezeichnet oder dass da die größte Oppositionspartei, die größte Partei des Landes verboten werden soll. Wenn die Deutschen das so wollen, dann sei das ihnen überlassen. Ich sage Ihnen hier einfach, wie das bei mir als Schweizer ankommt und ich beobachte einfach, wie viele Deutsche jedes Jahr in die Schweiz auswandern. Und das sind nicht die dümmsten Deutschen, die zu uns kommen. Das sind die, die eigentlich in Deutschland gebraucht würden, um das Land wieder nach vorne zu bringen. Und diese Alarmzeichen, das wird mir in diesen abgehobenen Sphären der Publizistik und der Politik viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Deutschland verlottert, die Deutschen verlassen Deutschland, die, die sich's leisten können, und die Medien fragen sich, warum hat eigentlich die AfD immer mehr Stimmen? Wir leben wirklich in einer teilweise verrückten Welt. Die Hessen-SPD will Kurswechsel bei der Asylpolitik. Ja, auch da jetzt wieder das Gutmenschentum schwingt sich auf die Barrikade. Man macht sich Sorgen, dass eben Friedrich Merz die Rhetorik der AfD vollkommen übernehme, auch die Politik. Und das würde ja Deutschland insgesamt unattraktiv machen für Zuwanderung. Dazu ist zu sagen, eine schlecht gemanagte Zuwanderung macht ein Land auch unattraktiv für Zuwanderung. Wenn Sie Szenen haben, wie in Berlin, wo da irgendwelche entmenschten, rabiaten Mobs davon von Israel-Hassern durch die Straßen marodieren und irgendwelche Slogans skandieren, glaube ich jetzt nicht, dass israelische IT-Genies und hochfähige Ingenieure nach Berlin kommen wollen. Im Gegenteil, die reisen dann lieber in andere Länder, wo so etwas nicht vorkommt. Also Missstände in der Migration, eine zerfallende Sicherheitsarchitektur, Verwahrlosung, das schreckt auch ab. Und der Fehler der SPD besteht hier eben darin, dass ja niemand gegen Einwanderung per se ist, aber vor allem gegen die unerwünschte und gegen die illegale Einwanderung, aber sie werfen das alles in einen Topf und die Medien müssten da viel entschiedener, müssten da unterscheiden, müssten hier die Spreu vom Weizen trennen in dieser Rhetorik. Nigel Farage gegen die Menschenrechtskonventionen, ein Bericht hier über den britischen Oppositionsführer, dem man ja auch zutraut, Premierminister zu werden, vielleicht die Wahlen zu gewinnen, auf jeden Fall. Und der hat jetzt gesagt, sie würden da im großen Stil auch abschieben, illegal sich in Großbritannien aufhaltende Asylbewerber, Flüchtlinge, Migranten, auch das wird ja alles in einen Topf geworfen unter Missachtung letztlich der Verfassungsbestimmungen. Und Nigel Farage, das ist interessant, wehrt sich auch gegen die Menschenrechtskonvention. Und das wird natürlich skandalisiert jetzt in den deutschen Medien. Ah, ja, da haben wir es wieder, die Rechtspopulisten sind gegen die Menschenrechte. Da macht man es sich zu leicht, denn dieses Straßburger Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ist eine aus meiner Sicht problematisch gewordene Behörde, weil dort eben die Menschenrechte immer expansiver und auch invasiver, übergriffiger interpretiert werden. Diese Richter maßen sich dann an, Urteile zu erlassen, die weit, weit hineingehen in die nationale Migrationsgesetzgebung. Und da kann es passieren, wir sehen das in der Schweiz, dass zum Beispiel mehrfach verurteilte Straftäter nicht ausgeschafft werden können, weil der Straßburger Gerichtshof befindet, ja, das sei kein sicherer Drittstaat, in den er da abgeschoben werden müsste. Richterstaat in Straßburg, das ist das Problem. Problem. Übrigens hat sich auch Boris Johnson, der frühere Premierminister, dagegen ausgesprochen. Viele, auch Mainstream-Politiker in Großbritannien, sind gegen diesen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Dann gibt es aber noch den Europäischen Gerichtshof, das EuGH. Und das ist auch hochinteressant. Diese Richter haben ein weitreichendes Urteil gefällt vor etwa 3 Wochen. Da haben sie entschieden, dass ab sofort die Abschiebung in sogenannte sichere Drittstaaten nicht mehr erlaubt sein soll, weil die sicheren Drittstaaten faktisch von diesen Richtern außer Kraft gesetzt wurden. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine sicheren Drittstaaten mehr, beziehungsweise der Staat muss zuerst beweisen, der abschiebende Staat, dass das Land, in das er da jetzt den abgelehnten Asylbewerber zurückschafft, dass das wirklich sicher ist. Also auch hier, jetzt mal ganz abgesehen von der Entscheidung, von der Artentscheidung, dass die Richter solche weitreichenden, fast gesetzesgeberische Aufgaben übernehmen, das ist eine große Gefahr. Die EU ist auf dem Weg zum Richterstaat. Und dagegen wehren sich jetzt eben Politiker wie Nigel Farage. Auch in Deutschland gibt es da kritische Stimmen, die sagen, nein, nicht die Richter setzen das Recht, sondern in der Schweiz setzen die Bürger und setzen die Kantone das Recht. In Deutschland müsste das Parlament das Recht setzen. Mit der Regierung. Die Regierung macht den Vorschlag und die Parlamentarier, die bestimmen das dann. Und je nach Mehrheit kommt das durch oder nicht. Aber was wir hier sehen, ist eine Top-Down-Demokratie in Anführungszeichen mit Zügen in Richtung eines Richterstaats. Und das ist eine gefährliche Sache. Davon merkt man noch überhaupt nichts in den deutschen Medien. Robert Habeck zeigt schlechten Stil beim Abgang aus dem Bundestag, hat ja noch ausgeteilt jetzt gegen die Regierung, dann gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Da merkt man die tiefe Verbitterung eines Politikers, eines Karrierepolitikers, der offenbar bereits schon unter Entzugserscheinungen leidet, der da nicht darüber hinwegzukommen scheint, dass er nicht mehr Minister ist. Dann habe ich in der FAZ sehr interessante Leserbriefe hier zur Kenntnis genommen. Zum Beispiel schreibt da ein Simon Kirschner aus Geimersheim: Warum redet Merz nicht mit Putin? Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt fällt es also auch langsam den Deutschen auf, nicht nur mir hier bei Weltwoche Daily. Da steht zum Beispiel: Warum nicht selbst mit allen Mitteln Russland wieder als Partnerland gewinnen, statt mit Sanktionen Feindschaften auszubauen? Offensichtlich darf Russland kein Partnerland mehr werden, weil bei einem möglichen Friedensabkommen die immensen militärischen Fehlinvestitionen offenkundig werden könnten, die 1000-mal mehr den Steuerzahler kosten dürften als die vorschnelle Unterschrift für die PKW-Maut. Simon Kirschner, Geimersheim. Herzliche Gratulation, bravo an Simon Kirschner, belegt meine These, die Leser sind oft klüger als die Journalisten und die Chefredaktoren. Wo bleibt das Lob für Merz? Dann gleich wieder den Kontrapunkt hier, auch interessant, finde ich eine spannende Sichtweise. Ich bin jetzt auch eher ein Merz-Kritiker, aber ich finde das richtig, dass man auch da wieder versucht, die andere Meinung, die andere Sicht zu bringen. Und da schreibt ein Michael Dietz aus Frankfurt am Main. Er hält hier fest, die neue Regierung arbeitet innenpolitisch ein Problem nach dem anderen ab. Unsere Migration geht zurück, womit der AfD endlich der Wind aus den Segeln genommen wird. Endlich diskutieren wir über sehr unbequeme Themen wie Rentenalter und echte Digitalisierung. Merz ist, Chapeau zu dem Arbeitspensum, auch hier voll aktiv. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Warum also schafft es eine FAZ nicht, dies anzuerkennen und das positive Momentum aufzugreifen? Seien Sie gerne kritisch, aber lassen Sie uns doch nicht die Freude über das Erreichte vergessen. Sorry, liebe FAZ, die ersten 100 Tage von Herrn Merz sind nach der politischen Nahtoderfahrung der letzten Jahre ein voller Erfolg. Wo bleibt das Lob für ihn und sein Kabinett, auch wenn es sich vielleicht nicht so gut verkauft? Michael Dietz, Frankfurt am Main, berechtigte Frage. Man könnte hier jetzt etwas augenzwinkernd antworten. Ja gut, unter den Blinden ist der einäugige König, aber immerhin ist er schon einäugig. Man kann ja nicht zu viel verlangen. Und ich finde dieses Plädoyer richtig. Auch wir sehen uns ja hier gelegentlich genötigt, die Missstände nach oben zu ziehen. Aber selbstverständlich, je mehr Missstände wir erkennen, desto größer wird ja das Wunder, dass es uns überhaupt noch gibt und dass ja alles doch noch einigermaßen funktioniert. Allerdings, man darf eben als Journalist oder sollte nicht die Augen verschließen vor Fehlentwicklungen. Aber als Journalist bist du natürlich nicht vor Irrtümern gefeit. Umso wichtiger ist es, dem Herdentrieb zu widerstehen. Und da hat der Michael Dietz auch recht. Es gibt natürlich auch einen Herdentrieb des Negativismus, dass man sich da mitziehen lässt in der Karawane der Kritiker. Und da gilt es gerade bei der Weltwoche auch immer wieder Abstand zu nehmen oder eben mit Theodor W. Adorno frei übersetzt: Probleme der Moralphilosophie. Die wichtigste Aufgabe der Moralphilosophie besteht darin, vor den Moralisten, vor den Gutmenschen zu warnen. Moral ist, wenn man nicht in Moralismus ausbricht. In diesem Sinne, Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Wir melden uns zurück. Bleiben Sie auf diesem Kanal und abonnieren Sie die Weltwoche. Damit machen Sie uns eine Freude und empfehlen Sie diese Sendung weiter. Bringen Sie einen Kommentar. Das schiebt uns in den Algorithmen nach vorne. Und wir haben ja noch ein Ziel bis Ende Jahr. Wir möchten das übertreffen. 400.000 YouTuber Abonnenten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 394.000. Das müssen wir hinkriegen. Empfehlen Sie es weiter, auch dann, wenn Ihnen diese Sendung nicht gefällt. Vielleicht gefällt es einem anderen. Auf jeden Fall gefällt es uns, wenn Sie es weiterempfehlen. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen miteinander. Einen schönen Tag und wir freuen uns aufs Wiedersehen.